Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Weininstituts. Mein Name ist Andreas Kaul und es ist Januar. Und den Januar nehmen ja traditionell viele zum Anlass, nach den Feiertagen etwas reduzierter zu konsumieren und auch im Hinblick auf alkoholische Getränke stark auf die Bremse zu treten oder sogar gänzlich darauf zu verzichten. Neuerdings spricht man dann vom Dry January, also dem trockenen Januar. Nein, damit ist nicht gemeint, dass man im Januar nur trockene Weine trinkt, sondern man verzichtet gänzlich auf Alkohol. Und diese Jahreszeit nehmen wir nun zum Anlass und widmen uns heute mal einem zunächst alkoholfreien Thema, und zwar dem Wasser. Und da wir ein Weinpodcast sind, geht es natürlich nicht gänzlich nur um Wasser, sondern später dann auch um die Verbindung mit dem Wein. Ich freue mich, dass ich mit zwei kompetenten Experten sprechen konnte, um das Thema Wasser zu beleuchten. Zum einen habe ich mit Matthias Schmiedl, er ist Markenbotschafter beim Mineralbrunnen Selters, gesprochen. Matthias Schmiedl kümmert sich für Selters in der Rhein-Main-Region um die Gastronomie, kennt sich auch bestens aus mit Wasser in all seinen Darreichungsformen. Er unterstützt auch das Deutsche Weininstitut bei unseren Sensorik-Seminaren, wenn es um das Thema Wasser geht. Und ja, an der Stelle auch noch eine kurze Offenlegung, denn das Deutsche Weininstitut und Selters Mineralbrunnen verbindet seit vielen Jahren eine Partnerschaft. Das ist auch der Grund, warum unser Gesprächspartner heute ein Vertreter von Selters ist. Also das zur Info. Im Anschluss an das Gespräch mit Matthias Schmiedl gibt es dann noch weitere Einblicke mit dem Sommelier Arno Stegeweit. Und jetzt sitzt mir Matthias Schmiedl gegenüber. Er hat uns einen Besuch abgestattet hier in Bodenheim beim Deutschen Weininstitut. Dafür schon mal vielen Dank und
Gerne.
herzlich willkommen, lieber Matthias.
Danke, sehr gerne, lieber Andreas.
Und vielleicht gleich als Hinweis, wir haben hier draußen eine kleine Baustelle vorm Haus. Es kann sein, dass wir ein bisschen Störgeräusche haben. Das möchten wir dann an der Stelle schon mal entschuldigen. So, Matthias, ich habe gerade erzählt, dass du für Selters im Rhein-Main-Gebiet für die Betreuung der Gastronomiekunden zuständig bist als Markenbotschafter. Vielleicht mal kurz zu dir. Wie kommt man zu dem Job und wie bist du da hingekommen? Was ist dein Hintergrund?
Ja, also Markenbotschafter ist in erster Linie auch ein Vertriebsjob. Ich betreue also hier im Rhein-Main-Gebiet und den angrenzenden Weinbaugebieten die Gastronomie und da überwiegend die weinaffine Gastronomie. Umfasst auch die Winzer mit ihren Gutsausschenken und Straußwirtschaften und geht hoch bis zum Fünf-Sterne-Hotel. Und Markenbotschafter deshalb, weil einfach neben dem reinen Vertriebsjob auch noch eine Schulungstätigkeit mit verbunden ist. So geben wir unter anderem ja auch beim Deutschen Weininstitut im Sensorik-Seminar ein Mineralwasser- und Wein-Sensorik-Part bieten wir mit an. Und sowas mache ich auch an den Hotels und auch bei Gastronomen, weil es einfach wichtig ist, auch jeden darauf zu briefen, dass es eben Unterschiede bei Mineralwässern gibt und dass es nicht egal ist, welches Mineralwasser ich zu welchem Wein trinke.
Ja, und jetzt ist Wasser also dein Thema. Und Wasser ist ja nicht gleich Wasser. Das ist ein weites Feld, auch wenn das mancher denkt. Vielleicht fangen wir mal mit den Definitionen an. Also es gibt Mineralwasser, Tafelwasser, Leitungswasser. Habe ich was vergessen?
Quellwasser, Heilwasser.
Okay. Und
Das
wie?
sind die fünf verschiedenen Wassergattungen, die wir
Okay, also
haben.
fünf
Ja.
Gattungen gibt es. Und wie kann man
Ja.
die voneinander abgrenzen?
Also, ich fange mal an mit Trinkwasser, Leitungswasser. Das ist das, was bei uns zu Hause aus dem Wasserhahn kommt. Besteht zu überwiegenden Teilen aus Grundwasser, aber auch Oberflächen und oberflächennahes Wasser wird beigemischt. Das macht schon mal den Unterschied aus. Ich kann als Verbraucher nicht unbedingt nachvollziehen, wo kommt mein Wasser her. Außerdem darf Leitungswasser eben aufbereitet werden, sodass es keine gesundheitlichen Gefahren aufweisen kann. Dann haben wir als nächstes Tafelwasser, spielte früher in der Gastronomie eine größere Rolle als heute. Das kennt man von der Zapfanlage her, aber das hat doch stark nachgelassen. Tafelwasser ist ein industriell hergestelltes Wasser, wo ich verschiedene Wasserarten einfach nehmen darf. Ich darf auch verschiedene Zusatzstoffe zusetzen, Mineralien, Salze, so wie mir das als Hersteller gerade gefällt. Dann haben wir als nächstes Quellwasser. Quellwasser entstammt aus einem unterirdischen Wasservorkommen und muss direkt am Quellort abgefüllt werden. So, und dann haben wir noch natürliches Mineralwasser, das entstammt aus einem unterirdischen, vor Verunreinigungen geschützten Wasservorkommen. Also sprich aus tiefem Wasser. Das Wasser muss also so tief sein, dass so viel Erdboden oben drüber ist, dass eben die Umwelteinflüsse, die wir Menschen produzieren, das Tiefenwasser nicht erreichen.
Und das ist dann der Unterschied zum Quellwasser. Das heißt, natürliches Mineralwasser kommt einfach aus tieferen Schichten.
Kommt aus tieferen Schichten. Und dazu kommt noch, zum einen, es muss die ursprüngliche Reinheit bewahrt bleiben. Und es bedarf einer amtlichen Anerkennung. Also sprich, ich kann nicht einfach ein Loch im Boden bohren bei mir zu Hause im Garten und sagen, oh, tolles Wasser, das nenne ich jetzt mal Mineralwasser. Nein, das sind umfangreiche Prüfungen abzulegen, bis man dann eine amtliche Zulassung erhält. Und erst dann darf sich dieses Wasser, wenn es alles erfolgreich bestanden hat, Mineralwasser nennen. Ja? Und dann als letztes gibt es noch natürliches Heilwasser. Ist im Prinzip ähnlich wie Mineralwasser, ist ein Arzneimittel, das erste Arzneimittel, was wir Menschen kannten, ja, und ist somit im Arzneimittelrecht geregelt. Ja.
Wenn man in ganz alten Büchern liest, da ist durchaus auch von Ärzten Empfehlungen, dass man am Tag ein paar Liter Wein trinken soll, aber das war früher mal so, das hat sich ja jetzt mittlerweile.
Ja, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass man früher überwiegend das Wasser aus den Flüssen und Bächen getrunken hat. Und das war dann vielleicht doch mit irgendwelchen Keimen belastet, sodass man da nicht unbedingt gesundheitliche Förderung erfahren hat. Das war anders beim Mineralwasser. Dadurch, dass es eben, wie gesagt, ein Tiefenwasser ist, hat man das schon auch früher dann in Tonkrügen abgefüllt, jetzt zum Beispiel auch bei uns in Selters. Und hat es von dort aus an die Fürsten- und Königshäuser in ganz Europa versendet. Liegt natürlich daran, dass es dadurch auch ziemlich teuer geworden ist und es konnte sich der Normalbürger nicht leisten. Der Normalbürger hat dann eher Wein getrunken, weil das ein vergorenes Getränk war. Da waren die Schadstoffe schon wieder draußen oder eben Bier, weil es aufgekocht war. Ja.
Und beim Mineralwasser, das kommt sozusagen dann aus der Tiefe hoch. Was wird da zugesetzt? Wird Kohlensäure zugesetzt oder ist die schon natürlich enthalten?
Ja, also vielleicht nochmal einen kurzen Exkurs. Mineralwasser ist in der Mineral- und Tafelwasserverordnung in Deutschland geregelt, ist mittlerweile auch EU-harmonisiert. Ja? Also gleiche oder ähnliche Bestimmungen gelten in allen EU-Mitgliedstaaten. Und in der Mineral- und Tafelwasserverordnung ist geregelt, was gemacht werden darf an einem Mineralwasser. Wir dürfen dem Mineralwasser, so wie es aus dem Boden kommt, nichts entziehen und nichts hinzufügen. Kleine Ausnahme, wir dürfen ihm die Kohlensäure entziehen, so wie wir natürliche Kohlensäure haben. Wir dürfen Eisen entziehen, wir dürfen Schwefel entziehen und Mangan. Eisen und Schwefel im Prinzip aus, ich sage mal, kosmetischen Gründen. Also Eisen fängt ja an zu rosten, wenn es mit Luft in Bewegung kommt. Und ich nehme gern mal auch eine Flasche aus einer Quelle aus Kronberg immer mit zu Schulungen, die ich dann 2 Tage offen stehen lasse. Und da sieht man, wie rostbraun das Wasser dann einfach ist. Das sieht nicht gut aus. Es ist zwar gesundheitlich unbedenklich und der menschliche Körper könnte auch Eisen vertragen, aber es sieht, wie gesagt, nicht gut aus und deswegen darf man das entziehen. Und Schwefel riecht nicht gut, also deswegen wäre es auch da nicht unbedingt so förderlich, dass dann eine Flasche mit schwefelhaltigem Mineralwasser aufzumachen. Das würden wir nicht so trinken. Also das sind so die Behandlungsmethoden, die wir da anwenden dürfen. Und wir dürfen die Kohlensäure dann im Anschluss auch wieder zugeben an das Mineralwasser in dem Maße, wie wir das gerne hätten. Also sprich ein Sprudel mit richtig viel Kohlensäure, ein Medium mit weniger und naturell logischerweise ohne Kohlensäure. Ja.
Aber du hast gesagt, es gibt auch Wasser, das aus der Quelle kommt, wo schon Kohlensäure natürlich vorhanden ist.
Richtig.
Das ist aber dann vermutlich nicht irgendwie mit viel Druck, sondern das ist so leichte...
Naja, das ist unterschiedlich. Okay. Also Kohlensäure entsteht ja durch erkaltetes Magma, also Vulkangestein. Und ich meine, wir haben in Deutschland ja einige vulkanische Gebiete, so wie in der Eifel zum Beispiel oder auch in Hessen. Der Vogelsberg ist ja auch ein großes vulkanisches Gebiet. Und da entsteht natürliche Kohlensäure und die nutzt man natürlich logischerweise für das eigene Mineralwasser. Und man merkt es dem Wasser einfach an, ob jetzt einfach nur so irgendwann mal Kohlensäure zugesetzt wird oder ob es von Haus aus schon mal mit Kohlensäure in Berührung gekommen ist Und wie dann nachher dann auch die Kohlensäure wieder dazugesetzt wird. Also die Bindung der Kohlensäure an das Mineralwasser ist ein ganz anderes, als wenn jetzt einfach nur so, wie man es manchmal zu Hause kennt, denn am Sprudler ein Druck drauf und dann kommt ein bisschen Kohlensäure drauf, die ist auch sofort wieder weg. Ja.
Gut, ich meine, wir kennen das vom Sekt. Das ist ja ähnlich und der in der Flasche vergoren ist. Ja. Und ob da vielleicht Kohlensäure zugesetzt wurde bei einem Perlwein, also da ist ein Qualitätsunterschied festzustellen.
Genau. Ja.
Jetzt nochmal ganz praktisch, wie muss man sich so einen Brunnen vorstellen? Wie tief geht das runter? Wo holt ihr euer Wasser raus?
Also das ist unterschiedlich. Wir haben ja verschiedene Quellen. Also wir haben insgesamt 7 Brunnen. 2 für Selders Naturell und 5 für Selders Classic und Selders Medium. Diese Quellen sind so in relativer Nähe zueinander und sind in unterschiedlichen Höhen. Also ich sage mal, wir bewegen uns da zwischen 80 und 180 Metern ungefähr. Das ist aber von Brunnen zu Brunnen unterschiedlich. Ja. Es kann
die,
auch.
Entschuldigung, die Höhe heißt jetzt.
Die Tiefe.
Die Tiefe, ja, wo ihr das Wasser rauskommt, genau, nicht irgendwie die Höhenmeter.
Nein.
Okay, also ihr bohrt sozusagen 80 Meter, 100 Meter tief.
Ja, oder noch tiefer. Ja, ja. Bis man eben dann eine wasserführende Schicht findet, die den Ansprüchen, die an ein Mineralwasser gestellt werden, einfach genügen.
Mhm. Ja. Und was. Ich nenne es mal die Fördermenge. Wie viel darf man da rausholen? Oder ist dann irgendwann
Die Fördermenge wird vom Regierungspräsidium als Aufsichtsbehörde festgelegt. Und bis zu dieser maximalen Fördermenge darf man entnehmen. Und das ist dann auch so aufgrund von hydrogeologischen Gutachten erstellt, die Menge, die einfach auch natürlich nachfließen kann. Das ist das Problem bei Mineralbrunnen. Man kann ein Wasservorkommen nicht berechnen, wie man zum Beispiel ein Erdölvorkommen berechnen kann. Da weiß ich genau, ich habe so und so viele Millionen Barrel, dann ist Schluss. Ja, beim Mineralwasser oder beim Wasser allgemein ist bei Grundwasser ja genauso. Es fließt ja immer wieder was nach. Das ist ja eingebunden in diesen natürlichen Kreislauf, den wir in der Natur haben. Und in dem Moment, wo es regnet, versickert das Wasser, kommt sicherlich als erstes erstmal unten im Grundwasser an und geht dann aber auch in verschiedenen Bereichen nochmal tiefer und kommt dann irgendwann unten im tiefen Wasser an, beim Mineralwasser. Also da geht auf dem Weg natürlich schon viel verloren und das, was dann unten ankommt, vielleicht kann man sich wie beim Winzer mit einer Auslese vorstellen. Ja, das ist dann einfach so und ja, das ist auch der Extrakt dessen, was oben drüber ist.
Und du hast jetzt den natürlichen Kreislauf angesprochen, in den wir jetzt so ein bisschen eingegriffen haben. Und der Klimawandel ist da. Wir haben trockene Jahre. Wirkt sich das auch auf die Vorkommen von Mineralwasser aus?
Also das kann man im Moment, kann man nur erahnen oder schätzen oder ja, vielleicht auch prognostizieren, wie sich das in den kommenden Jahren einfach auch vollziehen wird. Denn klar, die trockenen Jahre und die trockenen Sommer haben irgendwann auch Einfluss auf das Mineralwasser. Aber da sind wir im Moment noch, das wäre irgendwo in der Kristallkugel zu lesen. Das kann man ja eigentlich vernünftig noch nichts dazu sagen.
Aber das Mineralwasser hat jetzt nichts mit dem normalen Grundwasser zu tun.
Nein. Also wenn man sich das vorstellt und sagt, okay, Grundwasser, das ist vielleicht dann in einer Tiefe von, je nachdem, 10 Meter vielleicht bis 30 Meter. Ja, so, da findet man Grundwasser vor. Und alles das, was vielleicht dann tiefer ist, 40, 50, 100, zum Teil bis 300 Meter, das ist dann Tiefenwasser. Und logischerweise hat man da natürlich oben viel, viel Erdreich drüber und viele verschiedene Bodenschichten. Und das macht das aus, was eigentlich das Herz des Mineralwassers ist, nämlich die Inhaltsstoffe, die Mineralien. Und je mehr Boden ich oben drüber habe und vielleicht auch unterschiedlichste Bodenschichten, desto mehr Mineralien und unterschiedliche Mineralien werden aus dem Boden gelöst und finden sich dann im Mineralwasser wieder.
Das ist wie so ein Kaffeefilter, man gießt oben das Wasser rein und es holt sich alles.
Könnte man so.
Ganz unten kommt dann was.
Das könnte man so ausdrücken, ja, genau.
Ja. Jetzt wollte ich nochmal Fragen. Also ich meine, Wasser schmeckt ja immer gleich. Das ist ja.
Da muss ich jetzt herzlich lachen.
Wo liegen die Unterschiede? Also ich meine, klar, wenn man verschiedene, also Wasser nebeneinander probiert, dann merkt man die Unterschiede.
Ja,
selbstverständlich. Ja. Und aber worin liegen die, mal von der Kohlensäure abgesehen?
Der Geschmack des Mineralwassers ist abhängig davon, durch welche Gesteinsschichten es fließt und welche Mineralien dabei ausgewaschen werden und sich im Wasser dann in gelöster Form wiederfinden. Wir haben allgemein in Deutschland so einige Mineralien, die da überwiegend vorkommen. Das sind Calcium, das ist Magnesium, das ist Natrium, Chlorid, Sulfat und Hydrogencarbonat. Ja. Also Hydrogencarbonat ist ein Salz der Kohlensäure auch. Das schmeckt leicht salzig. Ja. Calcium, klar, wissen wir alle, ist notwendig für den Körper und ein calciumreiches Mineralwasser kann auch für viele Menschen, die vielleicht auch Osteoporose haben und vielleicht auch eine Laktoseintoleranz haben, kann das ein gutes Mittel sein, um da den Calciumhaushalt des Körpers einfach auch zu bedienen und aufzufüllen. Calcium schmeckt dann letztendlich, wenn wir jetzt beim Geschmack bleiben, so erdig trocken und hat dann auch so einen leicht säuerlichen Geschmack. Ja, also manchmal kommt es mir so vor, als wenn ich dann ein trockenes Mundgefühl habe und eigentlich Durst habe, aber nichts mehr trinken kann. Dann haben wir mit Magnesium und Magnesium ist ein ganz eigentümliches Mineral, denn die eine Hälfte schmeckt das als bitter, erschmeckt das als bitter und die andere als süß. Also das ist so ganz unterschiedlich. Deswegen kann man dann auch magnesiumhaltige Mineralwässer. Der eine sagt, boah, das ist bitter und der andere sagt, nö, das ist so total süß. Ja. Also das ist so ganz widersprüchlich, aber Geschmack ist einfach unterschiedlich. Dann haben wir Sulfat, klar, das schmeckt so ein bisschen herb und bitter. Und Natrium und Chlorid kennen wir alle aus der Küche. NaCl ist Kochsalz, das schmeckt dann halt salzig. Ja. Und so charakterisiert man sich so auch vom Geschmack her der unterschiedlichen Inhaltsstoffe auch der Geschmack des Wassers. Und das ist etwas, was man auch aufgrund des Etikettes, was auf jeder Mineralwasserflasche ist, auch sehr gut erkennen kann. Ja, also auf einen Blick weiß ich da oder kann ich wissen, ja, wie schmeckt denn das Mineralwasser, was ich vor mir habe eigentlich?
Ja, genau, das ist ja sehr transparent. Das heißt, wenn man weniger Salz will, guckt man einfach drauf, Natriumchlorid, was möglichst wenig hat. Oder wenn man ein bisschen mehr will von dem Inhaltsstoff, dann kann man sich das schon entsprechend aussuchen. Aber grundsätzlich gilt natürlich immer einfach probieren, was einem am besten schmeckt.
So ist es, ja. Das ist wie beim Wein. Es gibt auch beim Mineralwasser kein Bestes oder sonst irgendwas, sondern jedes Mineralwasser, was wir in Deutschland verkaufen, ist gut, ist sehr gut, weil es eine amtliche Zulassung hat, weil es amtlich anerkannt ist. Von daher sind die Grundvoraussetzungen geschaffen. Wichtig ist immer nur der Anlass, zu dem ich das Mineralwasser trinke. Ja, also wenn ich jetzt ein Sportler bin und ich habe geschwitzt ohne Ende, dann brauche ich auch wieder Mineralien, die diesen Salzhaushalt im Körper auffüllen. Ja? Also wäre ein natriumchloridhaltiges Mineralwasser super gut. Ja? Auch wenn ich jetzt vielleicht viel geistige Arbeit geleistet habe, wo ich dann auch wieder die Nervenverbindungen einfach auch brauche. Auch da ist Natrium und Chlorid wieder gut, weil Natrium einfach dafür sorgt, dass die Nervenbahnen wirklich gut funktionieren. Und vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gemerkt, wenn er wirklich viel und konzentriert gearbeitet hat und dabei das Trinken vergessen hat, dann merkt man, boah, jetzt bin ich irgendwie doch ziemlich fertig. Und da hilft dann eine Flasche Mineralwasser wieder, um einfach den Mineralstoffhaushalt im Körper wieder aufzubauen und dann arbeitet sich's auch wieder viel besser.
Ja, Matthias, das waren interessante Einblicke. Vielen Dank in die Welt des Wassers, die ja doch sehr abwechslungsreich ist und nicht jedes Wasser ist gleich, wie wir gelernt haben. Das war auch nicht ganz ernst gemeint vorhin. Ich bedanke mich bei dir.
Gern geschehen.
Für die Zeit und dafür, dass du hierher gekommen bist. Und
hat mir sehr viel Spaß gemacht und recht herzlichen Dank.
Jetzt haben wir viel gehört über das Wasser, aber mit meinem nächsten Gesprächspartner schlagen wir den Bogen zum Thema Wein. Ich bin nämlich jetzt mit Arno Stegoweit verbunden. Hallo Arno.
Hallo Andreas.
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es noch Zuhörer gibt, die dich nicht kennen, gibt es jetzt eine kleine Kurzbiografie. Ich bin gespannt, ob ich das alles richtig zusammengefasst habe. Arno ist aus Berlin zugeschaltet. Stimmt das? Naja, nicht ganz Berlin. Ich glaube, direkt.
Die Klinik Nordbahn liegt schon in Brandenburg, aber.
aber in unmittelbarer Nachbarschaft der
Wir
Hauptstadt.
gucken nach Berlin rein.
Genau, dort lebt er mit seiner Familie, er ist Sommelier, hat lange Zeit in der Sterne-Gastronomie gearbeitet, unter anderem im Adlon, Fischers Fritz, im Söllringhof auf Sylt, also beste Adressen. Er war Sommelier und Restaurantleiter. Unter anderem hat er im Adlon eine Wasserkarte mit über 70 Produkten aus 57 Ländern. Das müssen wir nachher nochmal vertiefen. Seit 12 Jahren betreibt er den Weinhandel Wine and Waters. Also auch hier hört man Wine and Waters, Wein und Wasser. Also Ansprechpartner für das heutige Thema. Er ist schon seit vielen Jahren bei der IHK für die Ausbildung der angehenden Sommeliers zuständig. Der Busche Verlag führt ihn in schöner Regelmäßigkeit in der Liste der 50 besten Sommeliers Deutschland. Zuletzt auch 2022 wieder. Und seit 2 Jahren kann man ihn auch regelmäßig in seinem neuen Objekt finden, nämlich in Anus Weinladen im Nordwesten Berlins. Also, beziehungsweise, wie wir gerade festgestellt haben, nicht ganz Berlin, sondern in Klinike, ein Steinwurf hinter der Stadtgrenze. Arno, habe ich das alles richtig wiedergegeben? Habe ich was vergessen?
Besser hätte ich es eigentlich nicht zusammenfassen können. Vielen
Genau.
Dank.
Sehr gut. Jetzt haben wir schon gehört, im Adlon, in deiner Zeit im Adlon als Sommelier, 70 verschiedene Wasser aus 57 Ländern. Wie kommt man auf sowas?
Ja, die Idee ist an anderer Stelle geboren worden. Ein sehr umtriebiger F&B-Manager hat damals die Idee gehabt, dass er gastronomisch was Neues initiieren möchte und hat ja weltweit Mineralwasser eingekauft. Abgefülltes Flaschenwasser und hat das importiert. Und weil so ein F&B-Manager meistens im Hintergrund arbeitet und selten am Gast agiert, hatte natürlich noch jemanden gebraucht, dem er vorne den Hut aufsetzen konnte. Und da kam so ein junger, dahergelaufener Wilder, gerade 24 geworden, gerade recht. Da war nämlich die Frage noch Kanonenfutter oder eben nicht. Und ja, ich hatte die Chance, mich zu beweisen.
Und da ist, glaube ich, auch der Name Sommelier oder Wassersommelier geboren, in dem Zusammenhang. Vielleicht willst du auch noch mal ein paar Worte zu sagen.
Sehr gerne sogar. Das Thema Wassersommelier ist eine Schöpfung aus der Presse. Das heißt, ich bin angestellt gewesen als Junior-Kommi-Sommelier, habe dann irgendwann das Kommi abgeben dürfen und war dann der Sommelier des Hauses im Hotel Adlon. Und den Wassersommelier hat tatsächlich damals eine Journalistin kreiert von der dpa, die ihren Aufmacher damit ja, gezeichnet hat, dass der Wassersommelier aus dem Adlon besucht wurde. Und damit war dann ich gemeint.
Genau, das ist ja tatsächlich nach wie vor, das Internet vergisst nicht, wenn man nach deinem Namen googelt, tauchst du auf als erster Wassersommelier Europas. Also gut, dann
Ob
lassen wir
das
das, ja.
stimmt, sei dahingestellt. Ich habe es nie überprüft. Also im Vorgespräch hast du so schön gesagt, ich habe mich nie dagegen gewehrt. Das ist so ein Stück Marke, die sich im Laufe der Zeit halt eben rund um meinen Namen gebildet hat. Und ich denke, so eine Marke ist nie schlecht, wenn man sie bilden kann. Viele wünschten sich, sie hätten irgendein Thema, was sie so stark besetzen können, wie ich eben das Wasser besetzen konnte. Aber letztlich bin ich ausgebildeter und professioneller Sommelier. Das war ich immer, das bleibe ich immer, das bin ich von ganzem Herzen. Und das Thema Mineralwasser ist nun mal ein wichtiges Thema der Sommelerie, wie ich finde.
Ich glaube, wenn man mit so einer Wasserkarte gearbeitet hat, dann ist man durchaus ein guter Ansprechpartner für unser heutiges Thema. Insofern würde ich mal einsteigen. Ich habe mir überlegt, eine Situation: Morgen kommen Gäste, es gibt was Leckeres zu essen. Ich habe ein paar Flaschen Spätburgunder temperiert, nicht kalt gestellt, sondern temperiert, bereitgestellt, vielleicht schon aufgemacht. So, und jetzt macht man sich eigentlich normalerweise gar keine Gedanken zum Thema Wasser, oder was würdest du für Tipp geben? Muss man verschiedene Wasser bereithalten, oder wie geht man da am besten vor, dass man keinen Fehler macht?
Also die allerwichtigste Grundregel zum Spätburgunder wäre erstmal auf keinen Fall ein kohlensäurehaltiges Wasser trinken. Ein Spätburgunder hat relativ viel Säure, eine ordentliche Gerbstruktur in aller Regel, weil er auch oft aus dem Holzfass kommt. Und dann wäre Kohlensäure und Gerbstoff in Verbindung mit Säure und kohlensäurehaltiges Wasser hat einen relativ niedrigen pH-Wert. Das würde zu so einer Überreizung am Gaumen führen. Da würde der Spätburgunder deutlich schlechter und scheußlicher schmecken, weil er bitter wird, weil er stumpf am Gaumen wird und weil der ganze, die ganze Zunge wird pelzig und lässt nicht mehr zu, dass die wunderbaren Aromen des Spätburgunders zur Geltung kommen. Das habe ich tatsächlich selber erleben dürfen im Restaurant, dass Gäste einen sehr hochwertigen Wein bestellt haben, einen ordentlichen Schluck kohlensäurehaltiges Wasser vorher getrunken haben, dann gesagt haben, der Wein ist kaputt. Da ging es um roten Burgunder Premier Cru, der aus den 80ern war, also der wirklich zart und morbide war, aber eben mächtig viel Säure hatte und auch mächtig viel Gerbstoff noch mitbrachte. Und der Gast sagt, der Wein ist kaputt, den trinkt er nicht. Und dann war ich völlig zerstört. Also der hat auch entsprechend viel Geld gekostet, war auch so eine Art Unikat auf meiner Karte. Und bin nach hinten gerannt und habe mir den Kopf gemacht, weil ich habe den ja vorverkostet. Für mich war der Wein in Ordnung. Dann habe ich den Wein nochmal probiert und dann habe ich gesagt, der Wein ist gut. Und dann kam mir die Idee, ich bringe dem jetzt ein Glas stilles Wasser mit. Hab dem ein Glas stilles Wasser hingestellt, er hat es getrunken, dann hat er den Wein probiert und sagt, der Wein ist ganz anders. Das war so ein Aha-Erlebnis. Also tatsächlich kann das richtige Wasser den Wein positiv oder eben auch negativ beeinflussen. Und man muss sich jetzt nicht einen Riesenkopf machen, wenn Gäste kommen, aber so ein bisschen Auswahl wäre schon nett. Also der eine mag halt viel Kohlensäure, der andere mag wenig Kohlensäure. Und oftmals sind es die Damen, die sagen, weniger ist mehr, also manchmal gar keine Kohlensäure. Und dann passt halt eben zum Rotwein, zum kräftigen Rotwein mit viel Holz und viel Gerbstoff, passt halt einfach gar keine Kohlensäure. Das ist halt so.
Und dieses ganz klassische Sprudel, was man so kennt, mit richtig viel Kohlensäure, welchen Wein kann man da nicht kaputt machen mit? Oder welcher Wein passt da?
Manchmal ist es ja so, wenn du einen schönen Süßwein hast, der unglaublich viel Botrytis gesehen hat, der unglaublich schwer ist, der sich auch im ganzen Gaumen breit macht, der kann wunderbar belebt werden durch die Kohlensäure, weil die Kohlensäure den Gaumen so ein bisschen erfrischt und wiederbelebt und dann die Nuancen von dieser intensiven Aromatik einfach nochmal kommen. Was auch funktioniert, sind weiße Rebsorten, junge Weißweine, die kaum Säure haben. Aromarebsorten, die dann einfach nochmal so ein bisschen belebt werden. Also nur als Beispiel, der Chardonnay ist zwar keine Aromarebsorte, aber so ein ganz junger, feiner Chardonnay, der nicht viel hat, außer seine Finesse, dem wird so ein bisschen Leben eingehaucht mit Kohlensäure.
Und wenn du jetzt sagst, auf der einen Seite Säure ist nicht gut für die Kohlensäure und Süßweine können Kohlensäure vertragen, was machen wir dann mit einer Riesling-Auslese?
Ja, das ist dann, es gibt eben die eierlegende Wollmilchsau nicht so hundertprozentig. Die Süße überwiegt ja in so einer Riesling-Auslese meistens deutlich der Säure.
Ja.
Das heißt, die Säure geht eh mehr als harmoniebegleitender Inspirator mit auf den Gaumen. Ja? Also für mich ist die Säure in der Auslese das quasi das wichtigste Harmonieteilchen, was die Auslese mitbringt. Und da ist ein bisschen mehr säuerliches Empfinden am Gaumen gar nicht so fürchterlich, weil die Süße das auffängt.
Ist das denn individuell unterschiedlich oder subjektiv, diese Wahrnehmung? Oder kann man da schon sagen, das ist eine Faustregel, das trifft zu, dass man einfach keinen Rotwein mit einem kohlensäurehaltigen Wasser pairt?
Also Essen und Trinken ist, glaube ich, immer extrem subjektiv, ist unglaublich abhängig von der soziodemografischen Herkunft, die jeder mitbringt. Also wie wachse ich auf, was bin ich gewohnt, was esse ich gerne, würze ich gerne scharf oder nicht. Also das sind so Faktoren, die extrem individuell sind. Aber ich glaube, man kann als Faustformel wirklich sagen, dass Gerbstoff und Säure oder eben Kohlensäure überhaupt nicht funktionieren. Das wird mittlerweile auch in der Sommelier-Schule so gelehrt, dass das ein absolutes No-Go ist. Also kräftige, säurebetonte Rotweine und Kohlensäure macht selbst dem versessensten Kohlensäuretrinker keinen Spaß. Und jetzt kommt natürlich die Abstufung. Es gibt immer macht die Dosis das Gift. Also wenn jemand sagt, bevor ich stilles Wasser trinke, trinke ich lieber gar kein Wasser, dann würde ich sagen, dann trinkt ein kohlensäurehaltiges Wasser zum Wein. Weil letztlich hat das Wasser ja auch einen erfrischenden Faktor und auch einen belebenden Faktor. Das heißt, du kannst länger Wein trinken. Man sagt ja, man soll ein Glas Wasser und ein Glas Wein gleichzeitig trinken. Muss man zwar öfters vom Tisch aufstehen während des Menüs, aber es bekommt einem am nächsten Morgen eben besser. Und man muss immer so ein bisschen für sich selber abwägen. Also ich bin ein großer Freund davon, dass man nicht bedingungslos folgt. Also sprich, nur weil ich sage, das geht so nicht, gibt es trotzdem Menschen, die sagen, mit Bitter habe ich überhaupt kein Problem, ich finde das in Ordnung und dann soll das auch jeder für sich handeln, wie er mag.
Also ruhig auch mal daheim ausprobieren. Mal ein paar verschiedene Wässer kaufen zum selben Wein verkosten. Oder wie würdest du sowas anlegen, so einen Versuch?
Also wenn wir einkaufen gehen, egal ob es im Discounter, im LEH oder im Getränkemarkt ist, finden wir meistens eine mittlerweile echt beachtliche Auswahl an Mineralwassermarken. Da eignet es sich echt mal so ein kleines Spiel zu Hause zu machen, wer trinkt denn was am liebsten? Und dann kann man vier, fünf verschiedene Produkte kaufen. Die können zum Teil auch von einer Marke sein. Die Kohlensäure ist so geschmacksbeeinflussend, dass eben ein sprudeliges ganz anders schmeckt als ein Mediumwasser. Und es kann sein, dass das Stille nochmal ganz anders schmeckt. Das heißt, man muss also gar nicht weit schweifen, um für sich das Richtige zu finden. Aber wenn man nebeneinander probiert, also drei, vier oder fünfmal hinstellt, das sind ja auch keine großen Kosten, dann weiß man sehr genau, was man bevorzugt, weil man dann vergleichen kann. Es ist immer schwierig, was zu beschreiben oder etwas zu beurteilen, wenn man keinen Parameter hat. Wenn man aber drei oder vier nebeneinander stehen hat, weiß man ganz genau, okay, das schmeckt mir weil und das schmeckt mir nicht weil und hat hinterher eigentlich was gefunden, was einem besonders gut schmeckt. Und wenn man was findet, was einem gut schmeckt, dann trinkt man automatisch fleißiger, was wiederum gut ist für uns.
Genau, und welche Faktoren spielen da noch eine Rolle? Außerdem CO2. Ich meine, Mineralstoffe ist ja ein Thema. Leitungswasser hat wahrscheinlich weniger als so ein Mineralwasser. Was machen wir? Ich meine, es ist ja auch ein Trend, dass viele, viele Leute das Leitungswasser bevorzugen aus verschiedenen Gründen.
Das ist der klassische Rücken an der Wand. Also prinzipiell gilt es wirklich zu sagen, dass wir in Deutschland großartige Qualitäten aus der Leitung haben. Egal wo, es ist überall bedenkenlos konsumfähig. Allerdings muss man sich vor Augen halten, wo kommt das Wasser her? Das heißt also, unser Wasser kommt irgendwo aus der Walachei in Brandenburg, also viele, viele Kilometer bis zu uns unterwegs. Ich kenne nicht jedes Rohr persönlich, durch das unser Leitungswasser läuft, aber ich kenne unsere Wasserhähne und ich weiß, wie unsere Wasserhähne aussehen, selbst wenn wir sie pflegen. Wenn man den Perlator von innen mal abschraubt, was da so drin ist und ganz überhaupt. Also die Entnahmestellen, sprich die Verwirbelung im Wasserhahn, führt dazu, dass sich Keime absetzen können. Also Leitungswasser trinken ist für mich schwierig. Allein das Kopfkino, was ich mir vorstelle, was so passiert, wenn es regnet, dann fließt es in Gulli oder wenn ich morgens dusche oder in der Landwirtschaft, wenn das Wasser eingesetzt wird oder in der Schwerindustrie zum Kühlen oder zum Stahl verarbeiten, wie auch immer. Also Wasser wird ja echt überall in unserem Netzwerk, in unserer Gesellschaft verarbeitet. Und dieses Wasser geht dann alles ins Klärwerk und wird sauber gemacht und dann darf ich es wieder trinken. Allein dieses Kopfkino fällt mir schwer, um dann guten Genusses ein Glas Leitungswasser zu trinken.
Wobei es ja schon überprüft wird, insofern. Zurück zu den Mineralien. Es gibt ja dann auch
Ja.
verschiedenste Mineralien. Das eine Wasser hat ein bisschen mehr Kalzium als das andere.
Also
Was hat das für einen Einfluss auf die Weine, die man dazu trinkt, parallel trinkt?
Ja, es geht in erster Linie ja darum, was kommt bei uns an. Die Zunge kann ja süß, sauer, salzig und bitter schmecken. Seit neuestem wissen wir, dass Umami auch noch eine Idee ist, aber gehen wir mal davon aus, dass kein Eiweiß im Wasser enthalten sein sollte. Süß fällt auch weg, Zucker ist in den allerseltensten Fällen enthalten, bleiben also sauer, salzig und bitter übrig. Und letztlich ist es ja auch kein echter Geschmack, weil Geschmack würden wir retronasal beziffern können, Himbeere, Erdbeere, wie auch immer. Aber hier passiert ja nur eine Kontraktion der Papillen. Das heißt, es ist eine Wahrnehmung, es ist ein Reflex, der stattfindet und wie wir Wasser schmecken. Und das beeinflusst dann natürlich den Weingenuss, weil manche Teile des Gaumens noch irritiert sind oder noch mit was anderem, mit einer anderen Verarbeitung beschäftigt sind. Und dann kommt der Wein und der möchte auch seinen Platz finden. Jetzt sind aber die Rezeptoren noch belegt. Und dann geht was drüber oder fällt was weg. Und das kann unangenehm sein, kann aber auch eben sehr angenehm sein, wenn der Gaumen gerade mit einem ganz sanften, stillen, wenig mineralisierten Wasser gereinigt wurde, dann ist die Zunge frei für alles, was da kommt, egal wie schön oder unschön das dann vom Wein ist. Die Mineralstoffe spielen natürlich eine große Rolle. Auch da wieder sehr persönlich. Die Wahrnehmungsgrenzen sind auch da wieder verschoben. Also der eine raucht, für den ist bitter eigentlich kein Thema. Der nächste trinkt viel harten Alkohol, für den ist bitter auch kein Problem. Der nächste trinkt jeden Morgen ein Glas Zitronensaft, der sagt, sauer kenne ich nicht. Und so ist halt einfach, so werden verschiedene Qualitäten von Wasser verschieden wahrgenommen. Deswegen gibt es da passt oder passt nicht.
Ja, also wieder subjektiv und einfach
wieder
ausprobieren.
Total subjektiv, ja. Und ganz, ganz individuell.
Ja. Ich habe noch eine Frage, Trinktemperatur. Also
Ja.
Gibt es da eine Empfehlung, zu kalt gibt es nicht oder
Das Auge trinkt
kurz vorm Lutschen oder sowas?
Das Auge trinkt ja bekanntlich mit und am schönsten ist, wenn das Glas beschlägt. Ich würde also sagen, sowas so gut Kühlschrank kühl, 11 Grad, 12 Grad, dass das Glas noch so einen leichten Beschlag bekommt. Zu kalt ist schwierig, wenn du das bei 4, 5 Grad trinkst, dann tut es beim Schlucken weh, weil du es nicht runterkriegst. Das ist so diese Hemmschwelle. Der Gaumen muss es erst anwärmen, bevor du es trinken kannst. Also du hast keinen Trinkfluss, es ist mehr so ein Runtergehoppel. Und das macht eigentlich keine Freude. Deswegen so 10, 11, 12 Grad sind optimal. Keine Zitrone, keine Eiswürfel. Wir wollen ja schließlich keine Schorle haben oder noch mehr Säure im Wasser. Also Wasser eigentlich pur genießen. Dann möglichst natürlich und neutral.
Und die Gläser, kann man da was falsch machen?
Eigentlich nicht. Also die Zunge hat natürlich vorne verschiedene Rezeptoren und je schmaler oder je breiter das Glas ist, umso unterschiedlicher ist der Zeitpunkt des Auftreffens am Gaumen. Und auch das kann natürlich den Geschmack beeinflussen. Also aus einem weiten, breiten Glas habe ich mehr Wasser, was sich über die gesamte Zunge verteilt. Aus dem schmalen Glas trifft es vielleicht eher auf der Zungenmitte auf. Und so kann ich beeinflussen, ob sich Salzigkeit zum Beispiel sehr früh einstellt oder erst ein bisschen später. Also ich würde ein stark salzig schmeckendes Wasser, also natriumchloridhaltig, kochsalzhaltig, würde ich aus einem schmaleren Glas trinken, als eins, das weniger hat. Aber das sind dann Spielereien. Und das ist wiederum so eine Spielerei, die kann man zu Hause mal ausprobieren. Hat jetzt, wie ich finde, eigentlich nicht die ganz große Bedeutung. Also kann man machen. Und ein schönes Glas trinkt sich schöner als einfach so ein altes Senfglas. Aber auch das muss jeder für sich selber entscheiden.
Also wer schon die Bandbreite an Weingläsern zu Hause ausgereizt hat, der kann dann anfangen, mal verschiedene Wassergläser
Richtig,
zu testen.
Genau so ist es.
Gut, dann habe ich jetzt noch ein Thema. Da haben wir schon vor ein paar Jahren drüber gesprochen. Und ich spreche jetzt hier stellvertretend für die vielen Menschen in Rheinhessen oder in der Pfalz oder in anderen Anbaugebieten auf den Weinfesten. Machen die was falsch, wenn sie sich eine Rieslingschorle bestellen?
Definitiv.
Oh weh, das gibt böse Leser, eine Hörerpost.
Also wenn der Riesling restsüß ist, dann eher weniger. Da hat man ja eben gerade davon gesprochen. Also ich denke, Süße und Säure können eine wunderbare Harmonie eingehen. Dann passt auch der Sprudel auf den nicht ganz trockenen Riesling. Aber wenn der Riesling eben, sag mal, nicht aus Rheinhessen kommt, sondern eher fränkisch frei ist, also knochentrocken, 0 Gramm Restzucker, dann irgendwie 7 Gramm pro Liter Säure mitbringt oder mehr vielleicht sogar, was ja in Franken auch ab und zu der Fall ist, und du dann einen Sprudel drauf kippst, dann könnte es schon echt echt haarig werden. Also du merkst einfach die Verstärkung der Säure. Und das ist ähnlich wie es der Sommelier in der ersten Menükundestunde lernt, Säure mal Säure multipliziert sich. Und die Wahrnehmung von Sprudel, also Kohlensäure, heißt das schon kohlensauer, pH-Wert ungefähr 5,5, neutral wäre ungefähr 7. Es gibt aber auch Wässer, die sind bei 5 nur. Das heißt, du hast dann eine ganz große Diskrepanz von pH-2. Und dann kommt noch der Säurebeitrag vom trockenen Riesling. Das kann manchmal unangenehm wirken. Also ich würde eher einen schönen, voluminösen Grauburgunder nehmen. Dem tut die Säure ganz gut. Der wird nämlich dadurch quasi tänzelleicht. Und der passt meines Erachtens zur Schorle mindestens genauso gut. Und Müller würde es auch tun. Der duftet auch noch wunderbar. Für mich ist der Riesling, wie sagt man so schön, die Königin der Rebsorten. Und den würde ich lieber pur trinken.
Gut, das ist sowieso, steht außer Frage. Aber bei der Schorle grundsätzlich natürlich immer das Wasser mit viel Kohlensäure.
Also bei der Schorle würde ich grundsätzlich auf jeden Fall auf viel Kohlensäure gehen. Das hat ja so den Erfrischungscharakter. Das soll ja ein bisschen den Alkohol mindern. Es soll ja mehr zum Getränk werden, nicht nur zum Genussmittel. Und so eine Schorle ist ja Feierabendgetränk oder Terrassengrillgetränk. Und also ich würde gucken, dass die Schorle nicht zu verwässert ist. Also dieses 50-50 finde ich ein bisschen schwach. Ich würde mal 2 Drittel Wein und 1 Drittel Wasser nehmen und dann muss halt auch ordentlich Bums in Form von Kohlensäure im Mineralwasser sein. Und dann ist das eigentlich eine super Sache.
Gut, Arno, ich glaube, jetzt haben wir sehr viel gelernt über das Thema Wasser und die Verbindung mit Wein. Ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Und ja, vielen Dank und bis bald.
Es war mir eine große Freude. Herzlichen Dank, viel Erfolg und ja, ich hoffe auf eine ganze Menge Zuhörer, die neugierig auf Wasser sind.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Wer die Veröffentlichung der Februar-Ausgabe nicht abwarten kann, der empfehlen wir unsere Online-Seminare und speziell unser Online-Seminar zum Thema Riesling. Das findet am 2. Februar statt um 19 Uhr und wird moderiert von Caro Maurer. Sie ist Master of Wine. Die Teilnahme an dem Online-Seminar ist kostenlos und Infos dazu gibt es unter deutscheweine.de/wew, also Weinentdeckerwissen. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.